Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Miasmen-Serie. Ich freue mich sehr drüber, dass heute der Claudio Rupp dabei ist. Den werden wir auch gerade noch kennenlernen in Ruhe. Wir haben ja jetzt schon einige Sachen in den Miasmen gehört und ich freue mich sehr im Gegensatz zu letztem Mal, dass wir so divers diesmal unterwegs sind. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen. Sankaran-Miasmen, Andreas Krüger hat ganz wild gesprochen. Prediktiv haben wir darüber diskutiert. Also, da ist schon einiges dabei gewesen. Und heute haben wir eigentlich so ein bisschen auch mein ganz persönliches Interesse abgedeckt. Aber da kommen wir dann später hin, weil ich habe heute da ganz persönliche Fragen auch an den Claudio über das karzinogene Miasma. Da werden wir aber hinterher drüber sprechen. So wie ihr das kennt im Podcast, gehen wir aber zuerst den Menschen kennen, ganz homöopathisch. Erstmal den Menschen kennenlernen, bevor wir über seine Beschwerden reden. Und da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat, Claudio. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke, Marvin, ich bin sehr gerne gekommen.
Weil es ist ja noch was anderes sehr speziell. Der Claudio hat nämlich selber einen Podcast. Ja,
Genau.
und da werden wir heute gar nicht so viel drüber reden, weil mit seiner tollen Podcast-Partnerin, Nadine Neuenschwanden, kommt er nämlich nochmal. Da
Genau.
sitzen wir dann schön live auch bei uns im Zimmer und nehmen zusammen Podcast auf. Also drei leidenschaftliche Podcaster für die Homöopathie. Insofern einen anderen Homöopathie-Podcaster, der auch noch nicht im Podcast. Also auch das neu. Wir werden heute deswegen auch nicht viel drüber sprechen. Nicht, dass sich irgendjemand wundert, ne, wieso wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Ihr findet aber den Link zu dem Podcast Homöopathie im Dialog von Claudio Rupp und Nadine Neuenschwanden in den Shownotes. Da könnt ihr dann schon mal reinschnuppern. Soweit ich weiß, ist der aber auf Schweizerdeutsch,
Ja,
richtig? Genau.
genau.
Also spricht vielleicht die Leute mit Hochdeutsch, reinem Hochdeutsch nicht so sehr an. Macht nichts. Heute hat er sich bereit erklärt, mit mir Hochdeutsch zu reden.
Ja,
Ist
aber ihr
auch.
müsst es ertragen, gell?
Sehr gut. Also, Claudio, auch du, die Hörer des Podcasts, die kennen schon, wie das jetzt läuft. Wir lernen erst dich kennen. Das heißt, meine Standardfrage, die ich da gern stelle, ist: Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Wo hat es dich gepackt?
Also das ist ein ganz, ganz langer Weg. Ich habe die Ausbildung zum Primarlehrer gemacht. Und in dieser Zeit ist mein Bruder ist mein Bruder erkrankt an Krebs. Und schlussendlich ist er dann gestorben. Und bevor er aber gestorben ist, hat meine Mutter gesagt: Weißt du, wir haben jetzt alles gemacht, wir haben Chemotherapie gemacht, wir haben bestrahlt und ich glaube, er braucht noch einen Arzt, der sie hat gesagt, Seelenarzt ist. Also, der nicht nur über die Erkrankung spricht, sondern auch sonst sich mit meinem Bruder auseinandersetzt. Und als mein Bruder dann starb und ich wusste, dass dieser Arzt bei Herrn Dr. Jus Kurse gemacht hat, als dieser kam, um den Totenschein auszufüllen, da hat meine Mutter erzählt, dass er Tränen in den Augen hatte, als er den Totenschein ausgefüllt hat. Und ich dachte da, das muss ein guter Mensch sein. Er nimmt Anteil oder es berührt ihn noch etwas. Und das, was er neben der Schulmedizin macht, das muss wohl auch eine gute Sache sein. Und das habe ich immer so mitgetragen. Und dann habe ich eben das Lehrseminar fertig gemacht. Dann habe ich an einer heilpädagogischen Schule gearbeitet. Und dann bin ich nach Zürich und habe Jus studiert, weil ich dachte, ich werde Jugendanwalt. Und dann habe ich nach dem Litz 1 mich gefragt, wirst du damit wirklich glücklich? Und habe dann gedacht, ich glaube nicht, und habe aufgehört und habe gesagt, okay, jetzt beginne ich wieder Schule zu geben hier in Zürich und in diesem Jahr werde ich mich entscheiden, was ich weitermachen will. Dann bin ich zu einem Berater gegangen, Studien- und also Lebenslaufbahnberater. Und ich habe gesagt, okay, ich werde Grafiker oder ich studiere Psychologie oder was soll ich noch machen? Und da ist mir dieser Arzt wieder in den Sinn gekommen oder ich mache Homöopathie. Und dann haben wir miteinander gesprochen, ich habe so Tests gemacht und am Ende hat er gesagt, also Grafiker sei nichts für mich. Psychologie würde er nicht mehr an der Uni studieren, das sei zu groß. Er würde eine private Ausbildung machen und von Homöopathie hat er nicht so viel gewusst, hat dann aber sich schon orientiert an der SAI in Zug. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal nach Zug und schnuppere 2 Tage und das habe ich gemacht und dann hat es mir den Ärmel reingenommen. Und das ist bis heute so. Ich liebe die Homöopathie wirklich über alles. Auch wenn sie verdammt schwierig ist. Ja.
Absolut. Und auch nicht endet. Also
Ja.
immer wenn man so das Gefühl hat, so jetzt habe ich ein bisschen was verstanden, dann wird es nochmal eine Runde schwieriger.
Ist so. Ja, ich sage immer, wenn ich 2% von der Homöopathie verstanden habe, dann bin ich sehr glücklich.
Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich springe ja immer ein bisschen auch. Jetzt springen wir gerade.
Ja, das
Lass
ist
dich
gut.
einfach führen.
Ja, mache
Wir
ich.
betreuen ja beide auch Mentoren.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Bei mir dürfen die auch so ein bisschen Supervision, Fälle bringen. Also nicht nur in der Mentoratsgruppe oder im Einzelmentorat, auch sonst. Wenn die jetzt
Ja.
heute einen Fall haben und dann müssen sie 3 Wochen warten, ist ja albern.
Ja.
So habe ich manchmal so Telefone. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass ich die Fälle, die meine Mentoren bringen, die finde ich so einfach. Die lösen sich auch immer so leicht.
Ja.
So, während ich denke, also wann ich hatte das letzte Mal so einen leichten Patienten, vielleicht vor 8 Jahren, ne? Und denke, das Mittel ist so klar, es wirkt so klar. Diese Anfängerglück, das ist schon spannend in der Homöopathie, wenn ich so an die ersten 2 Jahre denke, dass mir fast alles gelungen in der Praxis.
Ja, ich frage mich manchmal auch bei akuten Fällen, weißt du, wenn jemand irgendwie den Fuß vertrampelt hat, und dann denkst du, ja, okay, was könnte man da geben? Man könnte Arnika geben, man könnte Bryonia geben, man könnte Rustox geben, man könnte vielleicht nochmals ein Verletzungsmittel geben. Ja, aber bewegen Sie den Fuß oft? Ja, mache ich schon und drücke ein bisschen. Ja, Rustox. Und das hat gewirkt. Und heute denkst du so, es könnte aber das sein, das sein. Und manchmal denke ich, ich war früher fast besser. Weil man denkt heute zum Teil einfach zu weit.
Ja, ich habe da so meinen Begriff, den ich auch immer wieder pflege, weil mir ist da ein Fall passiert damals. Da habe ich auch alles gegeben. Also Vipera und ich weiß nicht was, wegen einer Verletzung, die Blaugefahr und Hammermeles und halt. Ne? Und dann irgendwann, ich hatte ja da das Glück, dass ich bei Stefan Bauer geschafft habe und das war ja ein sehr erfahrener oder ist ein sehr erfahrener Homöopath, schon damals gewesen, mit 20 Jahren Vorsprung vor mir. Ne? Und der hat immer gesagt, ja, hast du denn schon Arnika gegeben? Gesagt, ja, aber ist ja das und das ist egal. Gib's erstmal Arnika, das wirkt denn schon. Und der hat so diese Gabe, und das hat er mir 10 Jahre lang geschult, diese, wenn es sich nach ein Pferd anhört, ist es auch ein Pferd und kein Zebra. So.
Okay, ja.
Und das versuche ich auch meinen Studenten immer wie weiterzugeben. Diese, wenn es sich nach ein Pferd anhört, wenn es nach Apis aussieht, ist es auch Apis und nicht Kalimiodatum. Wenn es
Ja.
nach Hustox aussieht, ist es Hustox und nicht Rhododendron. So, erstmal das machen. Und ich habe das immer auch wieder gelesen. Also ich weiß nicht, in welchen Gefilden du dich so rumtreibst, aber ich habe das zum Beispiel bei Morrison gelesen, der hat das geschrieben, mit diesen 300 Mittel da, die wir gerade gelernt haben von Hahnemann und Co., löst er 80% seiner Fälle
Ja, das
und
ist
für die
so.
anderen 20% braucht er die anderen 10.000.
Ja. Ja,
So.
nein, das ist bestimmt so. Also ich denke auch, think simple, wirklich.
Ne.
Manchmal höre ich ein, also kommt jemand zu mir und dann habe ich, überlege ich über den Fall nach und dann denke ich, Lachesis, aber nein, das ist zu simpel. Und dann studierst du weiter und gibst dein Mittel und das funktioniert nicht und dann gibst du Lachesis und es funktioniert. Ja.
Ich hatte auch so im 5., 6. Jahr von meiner Praxis war ich dann gelangweilt. Also ich konnte wirklich Lycopodium nicht mehr sehen und
Ja.
ich weiß nicht was, ne? Und dann habe ich manchmal auch einfach aus Frust, weil ich nicht wieder Lycopodium geben wollte, habe ich dann so lange rumgefragt, bis dann irgendwas Komisches rauskam. Also ich war sehr jung angefangen, da mit 23, 24 schon als Homöopath. Und da habe ich auch wirklich einige harte Jahre durchmachen müssen, diese Jugendjahre. Ne? Auch das lange
Ja.
Warten, bis so ein Arznei da mal gewirkt hat und so hatte ich keine Geduld. Nach einer Woche, wenn das nicht besser war, zack,
Ja.
weiter.
Ja, erstes Follow-up hat sich nicht so viel getan. Ja, gut, neues Mittel. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber du hast das Mittel doch gegeben, weil du gedacht hast, das ist das Mittel. Jetzt warten wir nochmals einen Monat. Und da hatte ich mehr Erfolg.
Ja, genau.
Wirklich. Ab da.
Sehr schön. Haben wir ja schon einiges gemeinsam. So,
Ja.
perfekt. Ich springe zurück. Was würdest du sagen, so auch rückblickend, was war so das, wo du dann im Homöopathiestudium irgendwann saßt und gemerkt hast, das ist es?
Hey, ich weiß nicht, ich kam an die SAI für diese 2 Tage Schnuppern und dann war Dr. Heinz Wittwer war vorne und sie haben nicht über Homöopathie gesprochen, sondern rein, es war Pneumologie. So viel ich war, ja, war Pneumo. Und dann hat es mir den Ärmel total hineingezogen. Ich weiß auch nicht weshalb. Und bevor ich dann die SAI angefangen habe, habe ich gedacht, ich war bei einem Homöopathen übrigens, aber mir war egal, wie er mich behandelt. Das war mir total egal. Sorry, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Ahnung von Homöopathie. Jetzt lese ich noch das Organon. Und bevor ich die SAI begonnen habe, habe ich das Organon 4 oder 5 Mal durchgelesen. Und ich habe jedes Mal gedacht, bin ich dumm? Ich verstehe gar nichts. Ja.
Ja, dieses Organon, wenn man mal anfängt, oder man die ersten Paragraphen, die geben einem noch so einigermaßen, dass man gefühlt, ah
Ja.
ja, kapiere ich, ne? Und dann ab, was ist das, Paragraph 5 ist man ja schon raus.
Ja,
Diese
ja.
Bandwurmsätze. Ja.
Ja, und ich glaube, man muss einen Prozess durchgehen, damit man das meiste versteht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber ich verstehe es besser als zu Beginn. Ja, und dann, es war eine ganz schöne Zeit an der SAI, muss ich sagen. Wir hatten eine große Klasse. Wir haben begonnen mit irgendwie 43 Leuten. Und dann am Ende waren wir dann aber noch 37 und es war eine gute Gemeinschaft und ich sage immer, 50% beim Job ist die Gemeinschaft. Also ich könnte nie in einer Praxis arbeiten, wo ich die Leute nicht mag. Ich finde, es ist 50% der Miete. Und das war eben gut.
Ja, sehr schön. So inhaltlich, was würdest du sagen, was ist so dieser homöopathische Teil? Ist das mehr die Anamnese oder das Mittel raussuchen oder neues Mittel lernen? Was ist so das, wo bis heute bei dir der innere Kind anfängt und denkt, ach geil, Vanille, ja, das gucke ich mir jetzt nur an, mal gucken, was das macht? Oder sind das so die Patienten, wo du denkst, ah cool, so einen komplizierten Fall hatte ich noch nie? Oder was ist das, wo du merkst, ja, da brennt es immer noch?
Also einfache sind die einfachen Fälle, gell? Aber ich habe schon auch gerne tiefe Pathologien. Aber das, was ich am liebsten an meinem Beruf habe, das sind die Geschichten, die ich höre. Ich liebe wirklich Geschichten und ich kann da total mitgehen. Und ich spüre den Patienten in dieser Zeit, wo er erzählt, spüre ich ihn sehr. Also so Trauer oder Freude oder Langeweile oder das spüre ich gut und es hilft mir auch beim Suchen der Arznei.
Sehr gut.
Ja.
Und wenn du da vielleicht fällt dir gerade was ein, so spontan, was sind so Geschichten, die aus der Anfangszeit, erinnerst du da noch an Fälle, die dich so ein bisschen geprägt haben? Wir haben ja eben schon gesagt, bei mir war das so diese Keep it simple Fälle und so. Fällt dir da gerade was ein?
Ja, also der allererste Fall, den mag ich mich noch gut erinnern. Das war so, ich habe das Telefon umgestellt zu mir nach Hause, weil ich wusste, das Telefon klingelt nicht jede Stunde. Und dann nach 3, 4 Wochen hat es zum ersten Mal geklingelt, beziehungsweise ich habe das Telefon abgehoben und dann hat jemand gesagt, ja, da ist Frau sowieso, ich habe ein Kind. Das hat jetzt schon 5-mal Scharlach gehabt und wir haben jedes Mal Antibiotika bekommen und wir möchten es nun anders versuchen. Und dann habe ich gesagt, ja, heißt das, Sie möchten jetzt einen Termin? Und dann war ganz lang still und dann, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich da den Termin abgemacht. Und du glaubst es nicht, aber das Mittel, das ich dort verschrieben habe, obwohl ich es überhaupt nicht so gekannt habe, wie ich es heute kenne, das war Carcinosinum. Und das Kind ist aufgeblüht wie eine Blume, ich sag's dir. Und das war auch so, und das war ein guter Start. Das war ein guter Start.
Ja, sowas brauchen wir auch am Anfang, ne?
Ja.
Dieses Gefühl, ah, es klappt tatsächlich.
Ja, nein, und wenn die guten Fälle sind die, die uns am Leben halten, finde ich so. Wir haben auch, wenn man so erzählt, dann erzählt man immer von den guten Fällen, aber wir wissen es alle, wir haben alle auch Fälle, da passiert überhaupt nichts und du denkst, habe ich keine Ahnung, was verstehe ich nicht, was mache ich falsch? Ja.
Sehr gut. Du hast dich ja dann auch noch weitergebildet, da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben ja auch einen anderen Teil gemeinsam, nämlich die Erfahrung von Indien.
Ja.
Das haben wir natürlich, ich habe da schon ein paar Mal drüber erzählt, aber ich freue mich sehr, da nochmal über eine andere Sicht. Du warst ja auch noch in anderen Spitälern, habe ich gesehen, auf deiner Seite als ich.
Ja, genau,
Wie war das für dich?
das war super gut. Das war super gut. Die Schule war fertig, wir haben das Diplom bekommen und dann sind wir Anfangs Dezember. War das anfangs? Nein, es stimmt nicht. Es war, ich meinte, am 29. Dezember sind wir nach Indien gegangen. Und das ist ein Spital und da kann man so, auf Französisch würde man sagen, Stage machen. Also wir konnten dorthin und am Morgen war OPD. Ich weiß heute noch nicht, was OPD überhaupt heißt. Da ist man mit einem Professor, im Raum und etwa derselbe große Raum wie ich da habe, also sehr klein und 60 Leute darin. Und dann haben wir eigentlich nur zugeschaut. Wir Europäer, wir durften Fragen stellen. Die indischen Studenten durften keine Fragen stellen. Dann hieß es, schau zu. Und was das Tolle daran war, wir haben dort, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, die da waren, haben Shankaran kennengelernt. Wir haben Master kennengelernt, wir haben Vijayakar kennengelernt. Und das sind ja so wie drei ganz verschiedene Dinge. Und da hat sich schon gezeigt, in welche Richtung ich ungefähr gehen werde. Das war super toll, das war eine wunderschöne Erfahrung. Auch danach noch das Reisen. Indien ist, man sagt ja, Indien liebt man oder man hasst es. Und ich denke immer, Indien hat wie einfach beides. Wenn ich sage, wow, Indien war wunderschön, dann sage ich auch, aber es war auch ziemlich schlimm, weil es hat wie immer beide Seiten. Aber ich war gerne dort.
Ja, ich fand es auch sehr interessant. Ich habe vorhin die Kulinarik mit heimgebracht, ehrlich gesagt.
Ja.
Also mir jetzt das Essen angetan. Ins Land muss ich auch nicht nochmal, aber der Food hat mich
Ja,
nicht verlassen.
das war super. Ich habe dort auch, ich esse auch heute noch wenig Fleisch, aber ich habe dort lange kein Fleisch gegessen und das war super toll. Du konntest einfach essen, ohne zu studieren. Ja, der war gut.
Und man sieht ja in Indien dann auch Krankheiten. Das finde ich bis heute ist eins meiner größten Backpacks sozusagen, die ich immer so in mir trage, sind so diese Fälle aus Indien, die, also einerseits die Schwere der Krankheit, das ist ja erstmal etwas, ne, wo man hier in der Schweiz sagt, ja, also wenn ich was Richtiges habe, gehe ich auch zum richtigen Arzt. Ne, so. Und
Ja.
wenn es nicht noch geht, dann gehe ich zum Homöopath. So. Hast ja da einerseits diese schweren Fälle, die du dann siehst, das andere ist aber auch, du kannst ja dann diese Fälle oft auch so begleiten, also wir haben nur ein paar gesehen, bis denen auch besser geht,
Ja. Ja.
stationär. Und ich weiß das nur bis heute, ich hatte die Chance, in einer kleinen Klinik zu arbeiten.
Ja.
Also wirklich so eine kleine Praxis von einem Doktor, der so da auf seinem riesigen Grundstück einfach seine Praxis auf sein Grundstück gebaut hat, unvorstellbar in der Schweiz. Ne? Und hat da einfach gearbeitet. Ne? Der hat da nichts Bewilligung und so, die stellst du da einfach hin und dann geht's los. Und dann kommen die ja und bezahlen auch alle bar. Erstmal direkt erstmal bezahlen, also auch
Ja.
unvorstellbar. Stell dir vor, in der Schweiz, du nimmst erstmal Geld.
Ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen.
Ja, also, selbstverständlich. Und der war aber mega Fan von mir. Schon in diesen im Spital haben wir uns immer wieder unterhalten und da habe ich dann durfte dann einen Tag bei ihm arbeiten und er hat dann gesagt, kannst auch dein Geld haben, und ich sagte, du, das brauche ich nicht, aber ist gut, er hat mich dann zum Essen, war schön. Und da hatten wir einen Fall, werde ich bis heute nicht vergessen, der hatte wirklich weit fortgeschritten Parkinson. Der kam auch dann nur mit Hilfe von zwei Leuten, die haben den da reingetragen, Diagnose vom Arzt, die kommen ja dann immer mit so einem Blatt Papier, Zeug,
Ja.
1000 Akten und kommen die dann. Und ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, also Parkinson, ne, in der Schweiz würde ich mir wahrscheinlich denken, ja, kann man gar nichts machen, so, ne?
Ja.
Und der hatte aber so einen schönen Auslöser, so einen ellenlangen Rechtsstreit. Und hatte
Okay.
dann einfach ganz viele Kaustikum-Symptome, dass ich irgendwann
Ja.
dachte, ja gut, also try, ne? Und wollte dann Kaustikum verschreiben, so wie ich das in der Schweiz gemacht hätte, so irgendwie C200 ein paar Mal. Und der Arzt war aber ganz streng Hahnemann, er gibt immer nur eine Dosis, egal was.
Okay.
Also hat der akut Halsweh, kriegt der eine Dose Rostox.
Okay.
Ist der, hat der einen schweren Krebs, kriegt der eine Dosis von Phosphor. Wurscht. Kriegt immer nur eine
Okay.
Gabe. Und dann habe ich gesagt, nein, komm, Kaustikum ist super, finde ich auch gut, aber wir geben ihm eine Gabe C200. Ich habe gedacht, ja, also Parkinson weit fortgeschritten seit Jahren, eine Dosis C200. Also was soll das? Ne? Und dieser Mann, also der Patient, der hat uns ein paar Wochen später zu seinem Haus eingeladen und ist da fröhlich die Treppen hoch und runter gelaufen. Also man hat ihm immer noch angesehen, dass er krank ist. Aber der konnte einfach viel besser laufen, die Kraft ist zurückgekommen, werde ich bis heute nicht vergessen. Also diese schweren Fälle einerseits zu sehen und auf der anderen Seite diese Heilungen dann persönlich mitverfolgt zu haben, so viele auch in der Zeit, wo ich da war, die zweimal, das werde ich nie vergessen.
Ja, weißt du, ich denke, in Indien sind die Menschen einfach zu behandeln. Nicht unbedingt als, wenn wir als Europäer die Inder behandeln, weil es ist da, es sind zwei Kulturen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, eine andere Kultur zu behandeln, weil was für uns normal ist, ist dort nicht normal oder umgekehrt. Und ich glaube, sie sind wie nicht so, ist kein schönes Wort, sie sind wie nicht so versaut, mit Medikamenten vollgestopft, gestopft, und du bekommst ganz gute Bilder. Und ich glaube, es ist einfacher. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, du hast schneller gute Resultate. Bei mir war es so, also bei uns war es so, wir waren am Morgen im OPD, am Nachmittag hatten wir 2 Stunden Lectures, und dann sind wir zu Vijayakar gegangen bis 10 Uhr, 11 Uhr in der Nacht. Und da haben wir wahnsinnig viele happige Fälle gesehen. Und wir haben da auch Fortschritte gesehen, die Leute machen. Die kommen ja dann nach 2 Wochen, kommen sie schon wieder. Und das war super toll. Das war super toll.
Hast du da auch so einen Fall vor Augen, wo du zufällig erinnerst?
Ich habe vor allem einen, den Vijayakar uns erzählt hat. Das war eine Frau, die zu ihm gekommen ist mit den schulmedizinischen mit dem Stapel, wie du vorhin gesagt hast, und sie war voll Metastasen und hatte Krebs. Ich weiß nicht, was für ein Krebs es war. Und Vijayakar hat mit ihr gesprochen, und dann hat er gesagt zu ihr: Hören Sie, wenn ich Sie wäre, würde ich, Sie haben gut verdient, ich würde kündigen, ich würde nun nur noch das machen, was Sie wirklich wollen. Und es tut mir leid, Sie sind so verkrebst, ich kann da nichts mehr machen. Und diese Frau sei dann 3 Jahre später zurückgekommen und habe gesagt: Kennen Sie mich noch? Und dann sagt er: Nein, ich war schon mal hier. Ah, okay, schaut, wo die Akten sind. Man hat ihm die Akten gebracht, und sie hat gesagt: Ich bin befreit vom Krebs. Es war nur das, dass sie gemacht hat, was sie wollte. Wahnsinn.
Mega schwach.
Ja, Wahnsinn.
Sehr gut. Ich mache immer gern mit so erfahrenen Leuten. Du hast ja, ich bin HO7, du, ich habe gesehen, du hast HO3 angefangen. Also wir zählen ja jetzt schon zu den mittelalten Hasen, würde ich
Ja,
mal sagen.
ja, ja. Zu den Jungen gehöre ich nicht
Genau.
mehr.
Was ist, gibt's was, was du entweder wieder so machen würdest, wie am Anfang von deiner Praxis, oder was du anders machen würdest? Weil ich weiß, uns hören relativ viele Studenten.
Ja, was ich anders machen würde, das wäre: Nach der Ausbildung an der SAI würde ich zu 80% beginnen. Weißt du, ich war Lehrer und ich habe immer gedacht: Ja, okay, also jetzt baue ich die Praxis auf, und ich gebe jetzt 50% Schule, ich gebe 50%, bin ich in der Praxis zu finden. Und das war im Nachhinein ein Fehler, weil du hast dann wie die Energie, wenn du Energie hast, die Energie fließt dorthin, wo du dran bist. Und wenn du Schule hast, da hat es einen ganz großen Apparat noch dran. Die Eltern, die Schulleitung, die Mitkollegen und Kolleginnen etc. Und die Praxis, Da geht die Energie immer noch sehr groß, zum Beispiel in die Schule oder in die Apotheke oder wo man immer auch ist. Meine Kollegen, zwei Kollegen von mir, haben danach 100% auf Homöopathie gesetzt und die Praxis lief nach kurzer Zeit sehr, sehr gut.
Ja. Es ist sehr spannend, dass du das sagst, weil wir hatten das gerade letztens in der Mentoratsgruppe, das Thema. Also letztens, vor einem Jahr. Ne?
Ja,
Frage,
in
ob das für
unserem
dich
Alter
letztens
oder
ist.
in
Ne?
meinem Alter ist das
Aber
schon letztens.
wir hatten eine, die hatte auch Start so und hat immer das Gefühl gehabt, ja, es läuft nicht so richtig. Sie hat zu wenig Patienten und so. Und ich habe mir das so ein, zwei Mal angehört und dann habe ich ihr einen Tipp gegeben, den ich damals von Stefan bekommen habe. Er hat gesagt, du bist bei mir 80% angestellt und ob Patienten da sind oder nicht, du bist an deinem Platz.
Ja.
Du bist an deinem
Ja.
Schreibtisch,
Ja.
mach Weiterbildung, schreib Sachen, lern Mittel, wurscht.
Ja.
So. Und ich habe ihr dasselbe gesagt, ich habe gesagt, richte dir dein Praxiszimmer nochmal neu so ein, dass du dort wirklich auch die Zeit verbringst, die du jetzt als Arbeit machst. Geh nicht heim und mach irgendwas anderes. Und sie hat dann gesagt, ja, und das finde ich eigentlich eine super Idee. Sie wollte ja eh nochmal die Sachen wiederholen aus dem und hat, dass die Mittel nicht einschlafen und so. Und hat sie mich 2 Monate später beim Mentorat hat sie gesagt, ja, es nervt sie mega. Sie hat überhaupt gar keine Zeit, die ganzen Sachen durchzuarbeiten, weil sie jetzt so viele Patienten hat.
Wirklich wahr,
Also es
wirklich
macht
wahr.
wirklich etwas aus.
Okay,
Und
ja.
seither gebe ich das immer allen mit. Sag ich, wenn du startest, mach dir eine fixe Zeit, wann du da bist und bist dann auch da.
Ja. Ja, das hat Dr. Hughes zu uns auch gesagt. Aber ich habe es nicht gemacht, leider.
Es ist Wahnsinn. Also,
Ja.
ich musste ja ehrlich gesagt, das war jetzt ja nicht so freiwillig, wie es jetzt hier klingt. Das war ja wirklich ein Anstellungsvertrag, wo ich da einfach eine
Ja.
Präsenzpflicht hatte und Stefan hat mir dann auch viel Arbeit gegeben, aber das war natürlich alles homöopathische Arbeit, also hat mir
Ja.
nur genützt.
Ja.
Aber das fand ich bis heute einfach einen sehr, sehr guten Rat.
Ja. Ja,
Schön.
und ich sage manchmal auch, weißt du, sei froh, wenn dir die Patienten noch nicht die Bude einrennen, weil
Genau.
du kannst zwar am Gras ziehen, aber es wächst da nicht schneller, oder? Und es ist ja ein Prozess, du wächst hinein. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich von Anfang an irgendwie 6, 7 Leute pro Tag gehabt hätte, dann hätte ich das nicht lange gemacht. Sondern hat irgendwie fein begonnen und wurde dann sukzessive immer mehr. Aber am meisten hat sich etwas geändert, als ich nur noch in der Praxis war. Weil da musst du auch Ideen haben. Dann denkst du, mein Gott, jetzt sitze ich da und die Leute haben es noch nicht gemerkt, dass ich da sitze. Nein, die wissen es auch nicht. Und dann musst du wie, dann habe ich jemandem geschrieben, ob ich eine Woche zu ihm kommen kann. Das ist eine sehr große Apotheke in Zürich und habe gesagt, und kann ich dort sein? Und wenn jemand etwas Akutes hat, wenn er zu mir möchte, dort zu mir kommen kann. Ja, können wir machen. Und dann, also ich glaube nicht ans Universum, aber da hat das Universum gedacht, ah, jetzt hat es geschnallt. Und ich bin ab dort, ab diesem Telefon sind die Leute gekommen. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, hey, es ist gut, wenn es wieder mal nicht läuft, dann komme ich. Aber jetzt ist gut und es ist so geblieben.
Cool. Ja, ganz schön. Wie es dann so manchmal spielt, ne?
Ja.
Weil wir hören ja, also ich meine, das sind jetzt ja unsere Geschichten, aber das wirst du ja ähnlich haben. Die hören wir ja aber in der Praxis von den Patienten auch, ne? Also die bleiben ja nicht unsere privaten Themen. Das ist ja auch ganz oft, wie wir jetzt bei dem Fall von Vijayka gehört haben, wenn du was änderst bei deinem Leben, dann
Ja.
ändert sich eben auch was.
Ja. Ja, du kannst an einem kleinen Rädchen drehen und dann dreht es halt oben auch irgendwo. Ja.
Auch wenn wir dann ein ganz bisschen vorgreifen, aber ich möchte doch noch 2 Fragen stellen zum Podcast, weil das ist ja auch ein großer Schritt, sozusagen von der eigenen Praxis zu haben und dann nach außen zu treten und das noch den anderen mitzuteilen und auch noch über die Themen zu reden. Was war so deine Leidenschaft zu sagen, komm, wir reden jetzt auch noch über Homöopathie, wir bringen das den Leuten auch noch näher und erzählen aus der Praxis von unseren Erfahrungen. Ihr habt ja auch schon ziemlich viele Episoden aufgenommen. Ziemlich gute, aber die ich gern höre. Bin ja ein Fan, habe ich ja gesagt,
Danke.
vom Podcast. Also ich glaube, ich kenne alle Folgen, nehme ich nicht irre.
Wirklich klar, okay,
Ja.
schön, es freut mich sehr. Ja, ich habe eben immer daran gedacht, ach, man könnte doch einen Podcast machen, habe das aber niemandem gesagt. Und dann irgendwann hat Nadine zu mir gesagt, Wir haben uns jeweils bei Heinz Witter getroffen zu einem Tutorat und sie hat gesagt, hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst, wenn ein Fall nicht läuft? Da habe ich gesagt, nein, habe ich eigentlich nicht. Manchmal rufe ich Heinz an, aber im Normalfall wurstle ich mich da alleine durch. Und dann hat sie gesagt, ja, wollen wir uns nicht einmal pro Monat treffen, miteinander Mittagessen und Fälle besprechen? Weißt du, wenn es dir findest, das bringt es nicht, dann können wir sofort wieder hören. Oder wenn ich denke, das bringt es nicht, dann hören wir sofort wieder auf. Sag, ja, ist eine gute Idee. Und dann ist sie eben in Ferien zu mir gekommen. Ich glaube, es waren Sommerferien, ich bin nicht ganz sicher. Aber es war so Ferienzeit. Und dann hat sie zu mir gesagt, du, läuft es? Dann sage ich, na, nicht so in Zürich, in der Stadt, totale Flaute. Und dann sagt sie, ja, bei mir in Horgen auch. Aber ich habe eine Idee. Und dann sage ich, ja, erzähl. Wollen wir nicht einen? Jeder Idiot macht einen Podcast. Wollen wir nicht auch einen Podcast machen? Und da habe ich gesagt, doch, machen wir. Das habe ich richtig gut gefunden.
Ja, cool.
Weil ich mache es schon gerne. Ich lerne wahnsinnig viel. Ich lerne wahnsinnig viel. Weil ich setze mich hin und ich nähere mich einem Thema. Und es ist immer so eine gute Selbstkontrolle. Ja, was machst denn du? Und ich finde, ich mache es sehr gerne. Aber eben, es ist halt, es ist bei uns, es ist ein Nischenprodukt und dann ist es in Schweizerdeutsch. Und von dem her, wir haben nicht so viele Leute. Aber es macht Spaß und es ist ganz schön, ich bekomme oftmals ein Feedback. Wo jemand sagt, war im Fall sehr gut der letzte Podcast. Und ich bin dann jedes Mal erstaunt und sage, wirklich? Dann sagt sie, ja, wirklich, oder ihr, ja, wirklich. Okay, danke vielmals. Das ist
Ich
auch,
finde, ja, nein, sag.
ja, das ist auch karzinotisch, weißt du,
Ah,
wenn ihr vom
sorry.
Thema, das ist auch karzinotisch. Ich brauche oftmals von außen, die Bestätigung, dass es gut ist, weil ich bin mir nie ganz sicher.
So, sie hatte gerade heute eine Patientin über das Thema.
Ja.
Bin ich offensichtlich auch schon im Thema. Ich habe gerade vorhin schon gedacht, war auch eine Patientin da. Irgendwie bin ich heute, waren die Patienten schon eingeeicht auf den Podcast offensichtlich.
Ja,
Die
wer
ganzen
weiß.
Themen. Ja, sehr gut. Ich finde, ihr habt einfach eine schöne Dynamik. Also, die seid beide so ruhig. Ich bin ja da eher der aufgekratzte Typ, der dann auch dem irgendwo wieder hingelandet ist. Ich habe auch schon Folgen veröffentlicht, da passt der Titel nicht zum Inhalt. Also, da finde ich sehr schön. Ich höre euch sehr gern, weil das eine sehr ruhige und präzise Art eben hat und nicht so dieses, ja, wir reden mal drauf los und gucken mal, was passiert. Mir gefällt das
Wirklich
sehr gut.
wahr?
Ich
Okay,
finde
ja.
das.
Also, gell?
Also ohne dass es abgelesen wirkt. So meine ich das jetzt gar nicht,
Ja,
ne?
ja.
Sondern es hat einfach was. Also mich beruhigt's. Ich kann da gut
Okay.
zuhören und komme dann runter.
Und
Ihr gibt ja
schläfst
auch
dann
Podcast.
gut.
Nein, also
Nein, nein.
Gott, bitte.
Ja, okay, weißt du, ich bin ein Mega-Chaot. Ich bin ein Mega-Chaot. Eben, ich habe es dir vor dem Podcast gesagt, ich bin ein Mega-Chaot. Und ich bin froh, wenn es irgendwie durchkommt. Aber es ist eben auch bei mir, wenn das Mikrofon an ist, dann jetzt musst du das Beste bringen, was du kannst und so. Und es ist für mich nicht nur Spaß. Es ist nicht nur
Okay.
Spaß, weil es ist streng. Ich finde es streng. Weil ich immer so einen großen Anspruch an mich habe, den man eigentlich gar nicht erfüllen kann. Ja. Yeah.
Ja, spannend.
Darum bin ich jetzt am richtigen Ort, denke ich. Ja. Ja, über das karzinotische Miasma zu sprechen, denke ich.
Ja, sehr gut. Dann lass uns genau dahin. Du bist ja in der Miasmin-Serie da. Freut
Ja.
mich sehr. Ich mache eine ganz mini kleine Einleitung. Wir haben ja das schon gehört. SAI-Miasmen haben wir besprochen. Ne? Wir arbeiten da mit Psoriasis, Tuberkular und Syphilis als Miasmen. Wir haben ja auch schon andere Beiträge jetzt inzwischen gehört. Und ich persönlich habe immer mal wieder so am Rande vom karzinogenen Miasma gehört. Und am Anfang war das so ein bisschen, ja, okay, wieso braucht es jetzt noch ein Miasma? Das war aber nur in der Schulzeit. Also wirklich lang her. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, das ist halt in der Homöopathie offensichtlich nicht so, dass es nur Jus gibt. Das ist ja, war ja lange Zeit für mich ein bisschen unklar.
Ja.
Auch wenn ich ja auch von Berlin herkomme und ich dann erst im Laufe der Ausbildung gecheckt habe, die arbeitet gar nicht so, meine Homöopathin, die mich 20 Jahre betreut hat. Die arbeitet gar nicht so, wie ich das jetzt gerade lerne. Sie hat
Ah.
mich aber hier hingeschickt.
Ah,
Also es
okay.
war ganz speziell. Ich habe so nach und nach erfahren, dass es ganz viele verschiedene Methoden gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Auch wie lange
Okay.
während des Studiums wusste ich das nicht. Und dann habe ich irgendwann einen sehr großen Wert bekommen über die Miasmen. Ich arbeite eigentlich mit jedem Fall mit den Miasmen, sodass das für mich ein riesiges Werkzeug war. Und ich dann irgendwann dachte, ja, ich gucke mir mal diese anderen Miasmen-Themen an und bin da über das karzinogene Miasma gestolpert und habe das nie so einen richtigen Zugang gefunden. Es gibt eine Folge, muss ich gerade mal sagen, im Homöopathie und Dialog zum karzinogenen Miasma. Also ihr habt schon darüber gesprochen.
Ja,
Wer
okay.
also das Gefühl hat, er hat heute noch nicht genug gehört, kann ja dann bei euch nochmal vorbeigucken und das auf
Okay.
Schweizerdeutsch nochmal hören. Aber ich würde gern heute mit dir ganz am Anfang anfangen. Wie arbeitest du mit den Miasmen?
Also
Ganz basic.
bei mir ist es so, ich schaue eigentlich nicht so auf die Miasmen. Sondern, zuerst suche ich das Mittel, weil ich, also, oder die Arznei, weil ich denke, das ist das oberste Gebot der Homöopathie, das Ähnlichkeitsgesetz. Das heißt, ich muss eine Arznei finden, die ganz ähnlich dem Patienten ist. Wenn ich jetzt aber anstehe und es passiert nichts und ich denke, aber die Arznei, die ist richtig, dann schaue ich genauer hin und sage, okay, welches Miasma ist hier vorherrschend? Also ich denke so, wir haben wie alle Miasmen in uns, weißt du, bei mir ist dieses Miasma vorherrschend und bei dir ist jenes Miasma vorherrschend. Aber wenn du schaust, was die Leute von Vijayakar machen, die suchen ja eigentlich immer den Einstieg bei einer syphilitischen Rubrik, oder? Das Einstiegssymptom. Und darum, am Anfang bedeutet es mir noch nicht so viel, da schaue ich noch nicht so auf das Miasma. Aber was wichtig ist, wenn jemand zurückkommt, dann muss es retour gegangen sein, auch von den Miasmen. Also wenn jemand das syphilitische Miasma vorherrschend hat, dann muss er eigentlich zurückkommen und du merkst, es kommen jetzt mehr psychotische Symptome oder es kommen mehr psorische Symptome. Das kann beide Wege gehen. Das ist es vor allem wichtig. Ich arbeite normalerweise nur mit den drei Miasmen, aber das tuberkulare Miasma kommt mit und also das karzinotische Miasma nehme ich auch irgendwie mit. Weil wenn jemand zu dir kommt und du spürst, der braucht Tuberkulinum, dann kommt das tuberkulare Miasma sowieso ins Spiel. Und dasselbe ist mit Karzinosinum und dem karzinotischen Miasma. Oder das sind so wie die Könige von diesen Miasmen.
Sehr gut. Also das heißt, es gibt wie auch so ein Fallverlauf, wo die Miasmen dann eine Rolle spielen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also auf das schaue ich sehr genau. Ich muss wissen, ich weiß, und Hahnemann sagt das auch, du als Homöopath oder Homöopathin, du musst wissen, was die tiefste Pathologie ist. Und wenn jemand zu mir kommt mit einem Hautausschlag, mit einem simplen Hautausschlag, und er kommt mit Zwangshandlungen. Ich muss immer schauen, ob der Herd abgestellt ist und ich schaue drei oder viermal nach. Dann weißt du, jetzt weißt du ja auch, dann muss das zuerst weg, weil das ist syphilitisch. Das ist außer Kontrolle. Und von dem her schaue ich sehr drauf. Das sage ich auch oft. Ja, also mit dieser Hautgeschichte, da müssen Sie noch länger warten. Das kommt schon. Ja.
Und dieses karzinogene Miasma, wer hat das für dich sozusagen treffend beschrieben? Also in welchem Buch zum Beispiel hast du das nachher gelernt oder bei welchem Lehrer? Wie hast du dich dem da genähert am Schluss?
Ja, ich habe es vor allem von Dr. Heinz Witwer, aber auch Roger Morrison, finde ich, hat eine gute Beschreibung der Arznei.
Na, ich meine von dem Miasmen, sorry.
Okay, das habe ich, ich denke schon bei Heinz Witter. Das habe ich bei Heinz Witter gelernt. Ich habe Carcinosinum. Carcinosinum war bei uns noch nicht so bekannt an der SAI. Und das Mittel hat es gegeben, aber die Beschreibung war noch nicht treffend oder sehr einseitig. Und das ist so wie bei den Milchmitteln. Also ich habe mir geschworen, ich werde nie ein Milchmittel verschreiben, weil Hundemilch, das gebe ich nicht und Katzenmilch sowieso nicht. Und bis ich plötzlich gemerkt habe, okay, da ist mehr dahinter.
Das heißt, es gibt eine enge Verbindung sozusagen von Carcinosin und dem karzinogenen Miasma.
Ja, genau. Also Carcinosinum ist halt so von dem ist sehr viel abgeleitet. Also zuerst kannst du ja auch von der Familiengeschichte ausgehen. Also wenn sehr viele Krebspatienten in der Familie vorkommen oder die Patientin selbst Krebs hatte, wenn Diabetes Typ 2 oder Typ 1 vorkommt, dann hast du schon mal, okay, aber dann spürst du, wie ist die Patientin eigentlich als Mensch, und du hörst ihre Geschichte und du merkst, das ist eine Patientin, die sich sehr schnell anpasst. Das ist eine Patientin, die es immer recht machen will. Das ist eine Patientin, die gute Arbeit leisten will. Leute, die im karzinogenen Miasma sind, das sind ein bisschen Maschinen. Also die arbeiten wie verrückt und die gehen oft auch über ihre Grenzen hinaus. Und so merkst du, okay, diese Person, also das ist noch nicht alles, aber dann merkst du, diese Person braucht wahrscheinlich eine Arznei, die karzinogen ist. Und da gehören eben zum Beispiel die Milchmittel auch dazu, oder? Da geht es ja, also die finde ich sehr karzinogen, weil da sind Eltern, die möchten das Beste von ihren Kindern und fördern die und merken gar nicht, wie das Kind zu wenig Freiraum hat zum selber agieren, sondern sie reagieren nur oder sie gehorchen. Und das ist bei Carcinosinum eigentlich dasselbe. Es sind ja auch oft Menschen, die zu früh Verantwortung übernehmen mussten. Die Mutter stirbt und die älteste Tochter übernimmt eigentlich die Rolle der Mutter. Aber da gehört Natmur, also Natriumuriaticum gehört da auch dazu. Heißt also, ist auch karzinogen. Wie Ignatia auch oder Staphysagria, der sich anpasst und nichts sagt. Es gibt viele, ich habe heute noch geschaut, es gibt ganz, ganz viele Mittel, die unter karzinogenes Miasma, die da darunter stehen.
Was war für dich der Vorteil, sozusagen diese Miasmen mitzunehmen und nicht zu sagen, ach komm, wir wursteln das irgendwie in die Psora oder wir machen das irgendwie als syphilitisches Symptom, weil sie sich selber nicht wahrnehmen oder so? Was war für dich der Vorteil, zu sagen, ach komm, ich nehme nur ein Miasma oder zwei Miasmen noch mit rein?
Ja, das hat wahrscheinlich eben mit meiner Geschichte zu tun. Mein Bruder ist mit 27 Jahren an Krebs gestorben, meine Mutter mit 68 an Krebs gestorben. Ich bin jemand, der sich auch meistens anpassen kann. Und das heißt, ich habe, als ich so das Miasma gehört habe, habe ich nicht an Patienten gedacht, sondern eigentlich immer an mich gedacht. Und, oh, ist ja wie bei mir. Und darum hat es natürlich für mich an Wert gewonnen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich sehr viele Menschen anziehe, die ein Mittel aus diesen Familien braucht.
So wie so ein Resonanz, ja.
Ja. Du weißt, entweder ziehst du die Leute an oder du solltest das Mittel selbst einmal versuchen. Ist so.
Ja, so. Absolut. Sehr gut. Also das ist für mich so ein bisschen neu, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, dass eigentlich so diese Nosoden, die ja aus diesen Sachen entspringen, dann auch mal sehr viele Übereinstimmungen haben. Das wusste ich jetzt bei Carcinosin sie nicht, dass das auch diese karzinogene Miasma erstmal so eine große Übereinstimmung hat, aber macht natürlich total Sinn.
Doch, auch
Was ich
so.
mich erinnere, ich weiß nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Altruismus und Krebs. Das müsste ich
Ja.
nochmal recherchieren. Vielleicht weißt du dazu was?
Weißt du, das ist eine ganz schwierige Frage. Nicolin kennst du ja. Nicolin hat zu mir
Mhm.
gesagt, ich habe so viele Kollegen, die Homöopathen sind, die haben plötzlich Krebs. Und das ist so. Also du bist in der Praxis, du möchtest um 6 Uhr aufhören, und dann läutet das Telefon, eine Mutter ist dran, das Kind hat eine schmerzende Otitis, macht mega weh. Und da gäbe es Leute, die würden da nicht mehr abnehmen und sagen, nö, nö, jetzt habe ich Feierabend. Aber du denkst, wenn das jetzt etwas Wichtiges ist, und dann gibst du, obwohl du eigentlich vielleicht besser nach Hause gegangen wärst und hättest zu dir selber geschaut. Und ich habe dann zu Nicolin gesagt, ja, man müsste jetzt schauen, ob Homöopathen im Vergleich zu der Bevölkerung mehr Krebs machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es ist schon so, Leute, die vor allem auf die anderen schauen und zu wenig auf sich schauen, ja, die verpassen etwas. Weil es ist sehr wichtig, dass du, das kann ich jetzt gut sagen, ich weiß, aber es ist so, dass du schauen musst, dass du gesund bleibst, eine gute Balance hast. Und das ist für jemand, der im karzinogenen Miasma steckt, sehr, sehr schwierig.
Und das ist ja.
Sie wollen auch immer 100% geben. Sie wollen 100% geben. Habe dir gesagt, ich mache Musik. Ich gehe oft auf die Bühne und weiß, dass wenn ich von der Bühne komme, bin ich enttäuscht. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, wenn du so auf die Bühne gehst, dann gehst du nicht mehr. Und ich versuche jetzt ganz offen auf die Bühne zu gehen und kein Bild zu haben, wie es nach dem Konzert ausschauen wird.
Ja, wenn ich mir vorstelle, ne, wenn man diese Krankheitskräfte, also die Miasmen ja von innen heraus verstehen will, auch von ihrem Kern so ein bisschen, wenn sich vorstelle, ich gebe immer 100% und das für andere, das klingt ja schon krank, ne?
Ja. Und es ist wie, du bist leidenschaftlich und du gehst über das Machbare hinaus und du rennst in eine Erschöpfung hinein. Und ja, und eben, du brauchst oft auch die Bestätigung von außen, dass du gute Arbeit geleistet hast, weil du weißt es selber nicht so. Und was ich wirklich extrem erstaunlich finde, Leute, die sehr karzinotisch sind, die spüren sich ganz, ganz schlecht. Es gibt Menschen, die frage ich, wie geht es ihnen? Dann sagt sie oder sagt er, ja, also meine Psychologin sagt, es geht mir so und so. Und mein Coach sagt, es geht mir so und so. Und dann sage ich, ja, und was sagen Sie? Und dann, ich kann es gar nicht sagen, wirklich. Also das ist ein Punkt, wenn das kommt, ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht, dann musst du schauen, bei diesen Mitteln schauen.
Ich finde, das hat, wenn ich mir so anhöre, auch was Traumatisches, ne? Ich habe das bei Traumatisierten, diese Symptome oft gehört, dass sie auch wie, also dass es zum Trauma gehört, sich selber nicht gut einschätzen zu können und so weiter und so. Und das ist ja, wenn man jetzt Karzinogen anschaut, das hat ja einen ganz großen traumatischen Anteil.
Ja, das ist natürlich schon so, wenn du dich immer anpasst und wenn du immer gut sein willst, weil wir haben alle unsere Schatten. Wir sind nicht nur gut oder nur schlecht, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen einen gewissen Anteil von Aggression, weil den brauchst du zum Leben. Und wenn du dich immer anpasst, wenn du immer Platz machst, dann ist die Gefahr groß, dass du ausgenutzt wirst, dass du Mobbingopfer wirst. Und viele, viele Menschen haben das auch erlebt.
Ja. Und dann ist es eigentlich der entscheidende Unterschied zu den anderen Miasmen, wie du dich dann daraufhin reagierst. Weo, ne?
Ja, weißt du,
Weil gemobbt können ja alle Miasmen werden, aber die
ja.
Reaktion ist ja dann ganz eine andere.
Ja, genau. Ich denke, jemand, der karzinotisch ist, der zieht sich jene zurück und der kann sich nicht wehren, oder? Der kann nicht, der denkt dann, okay, soll ich nach Hause gehen? Oh nein, dann gehen sie in die Schule und sagen, dann sage ich halt nichts. Und die haben so ein Problem, für sich einzustehen, weil das Umfeld ist viel wichtiger. Auch, es muss gegen außen muss ein gutes Bild da sein. Vielleicht habe ich in meinem Zimmer eine Riesenschweinerei, aber gegen außen muss das Bild wirklich, man muss wissen, die ist super sauber und die ist super fleißig und die räumt immer auf. Das muss alles immer stimmen. Das Außen. Und es ist ein Übermaß, die Leute haben ein Übermaß an Kontrolle. Also sie haben dass eben das Bedürfnis nach Perfektion, sie müssen gute Arbeit abliefern und wenn sie dann eine schlechte Note zurückbekommen, dann ist das ganz, ganz schlimm. Wo jetzt ein Psoriker sagen würde, ja, okay, nächstes Mal geht es wieder besser. Oder so, ja, okay, dann muss ich schauen, dass ich auf eine 4-1 komme das nächste Mal. So. Ja.
Absolut keine Minimalisten in dem Fall.
Nein. Ja, eben ein starkes Pflichtgefühl. Ein starkes Pflichtgefühl, Angst vor Fehler, Angst vor der Prüfung. Das hatte ich zwar nie, muss ich sagen. Ich bin immer sehr offen so an die Prüfungen gegangen.
Ja, das
Aber
unter, ja.
habe ich noch gelesen heute, dass eine Kontrolle, ein Test schlecht ist, dann können Sie das nicht verstehen und Sie können das nicht akzeptieren. Und ich weiß, als ich die Autoprüfung gemacht habe, da hat am Ende wie sagt man den? Derjenige, der mitgefahren ist, hat gesagt, es tut mir leid, ich kann Ihnen den Führerschein nicht geben. Und ich habe gedacht, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Ich will das und dann klappt es auch. Und das war das erste Mal, dass ich so dass es nicht geklappt hat. Und es war nicht traumatisch. Aber es war so, das geht doch nicht.
Das gibt's auch.
Ja, das ist auch. Ja.
Sehr interessant. Ja. Vielen Dank. Ich habe schon einen guten Einblick jetzt bekommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer kommen da auch mit unserem Tempo. Ich wollte noch ein bisschen darauf eingehen. Hast du das Gefühl, diese Miasmen sind auch eher etwas Vererbtes? Oder hast du das Gefühl, man kann das auch vererben? Oder ist das für dich etwas, was einfach wie Charaktereinteilungen sind? Oder wie siehst du das?
Also, ich denke, es ist vererbt. Das heißt, ich vererbe meinem Kind so diese drei aktiven Miasma. Und es ist ein bisschen schwierig. Einige sagen, es ist die Syphiline, die aktiv ist, es ist das tuberkulare Miasma, das aktiv ist, und es ist die Sykose, die aktiv ist. Und dann denke ich, aber okay, also da habe ich überlegt, aber tuberkulares Miasma ist ja Syphilis, die im Gewand von der Psora, in den Kleidern von der Psora daherkommt. Und ich denke eher, es sind die drei klassischen Miasma, die da aktiv sind. Aber da sind sich wahrscheinlich die Leute auch nicht einig. Und das vererbst du schon. Aber das muss ja eigentlich nicht schlecht sein. Weißt du, das muss nicht schlecht sein. Heißt ja nicht, wenn du ein karzinogenes Miasma hast, du hast die anderen Miasmen auch noch in dir. Aber ich mag mich noch erinnern, als Heinz Witte gesagt hat, ja, bei der Mononukleose und das karzinotische Miasma ist sehr bekannt für das pfeifische Drüsenfieber. Das sind alle drei, hat lange gedauert, bis ich das geschnallt habe, es sind alle drei Miasmen aktiv. Und das ist eigentlich der Ausdruck für das karzinotische Miasma ist aktiv. Und ich denke schon, dass du das vererbst, aber es ist wie bei den Muttermitteln. Ein Muttermittel gibst du dann, wenn ein Trauma während der Zeugung, während der Schwangerschaft, während der Geburt entstanden ist. Aber es kommt vielleicht eine Person zu dir, und die erzählt dir, dass sie wenig Selbstvertrauen hat, dass man sie eigentlich nie gewollt hat, dass sie gemobbt wurde, dass sie keine Freunde hatte, dass das Leben nicht schön ist. Und dann denkst du, ah, Muttermittel, Plazenta. Und ich denke auch, entweder es ist vererbt oder jemand hat das, ist irgendwie in eine Rolle hineingeschlüpft oder gerutscht und ist karzinotisch geworden. Ich glaube, es gibt beides. Das denke ich. Das denke ich. Das müsste man vielleicht noch jemand anderen fragen, was ihr denkt.
Na, ja. Nee, finde ich super. Lass mal so stehen. Weil, ja, weil, also, wie soll ich das sagen? Wir haben ja, also wir haben ja die Gabe durch die Miasmen auch alles irgendwie einzuteilen. Ne? Ob jetzt vererbt oder erworben, ist ja dann irgendwann trotzdem karzinogen. Also man kann es ja nicht direkt rausfinden, ne? Aber man sieht natürlich die Weitergabe in beide Richtungen. Ich denke, dir wird es ja auch schon gegangen sein, dass du auch schon die nächsten Generationen von deinen Patienten hast, die ja dann also auch diese Themen entweder wieder haben, ne, wo man sieht, ah, ist wieder ein Sikurtscher Fall, das war schon bei der Mutter so. Oder dass, wenn du gemerkt hast, ja, das ist jetzt auch wie besser geworden, dass auch die Kinder zum Beispiel, die später geboren werden, insgesamt auch viel gesünder sind. Also wir sehen das bei unseren drei Kindern auch.
Was der Einfall, der mir jetzt sofort in den Sinn gekommen ist, da ist die Mutter gekommen, dann ist die Tochter gekommen, dann ist das Kind gekommen. Und der Mutter, habe ich Medurinum gegeben, weil die war immer total verschleimt und hatte so ein bisschen eine Drogenvergangenheit. Und ich habe gefunden, Medurinum passt super gut. Und das hat wirklich extrem gut gehauen. Und dann hat sie mir ihre Tochter geschickt. Und die hatte eine rechtzeitige Gehörlosigkeit. Und die musste unbedingt sich bewegen. Sie war sportlich, etc., etc. Und dann habe ich ihr Tuberkulinum gegeben. Heuschnupfen war weg, es war alles gut. Es war, also das Gehör ist nicht mehr gekommen. Und dann kommt die Tochter mit der Enkelin, also mit ihrer Tochter. Und da denke ich, die hat ein Hauptproblem gehabt, da denke ich, Karzinosin. Es ist Wahnsinn. Und das hat bei allen drei extrem gut gewirkt. Also ich denke, bei ihnen war das jetzt so, dass sie nicht in den Milchmitteln geblieben sind oder ähnliche Mittel bekommen haben, sondern sie bewegen sich irgendwo in den Nosoden drin.
Ja,
Und
wenn man diese ganz starken Krankheitskräfte hat, ne? Ja. Das wäre auch mal spannend, ja. Sehr gut. Also ich habe einen guten Überblick bekommen. Gibt es noch was ganz Wichtiges? Du kennst ja das Karzinogene mir erstmal viel besser als ich. Gibt es noch irgendwas, was wir von diesem Aspekt noch besprechen sollen? Irgendein wichtiges Thema, was zu dem noch gehört?
Na, ich denke einfach, jemand, der das Karzinogene im Miasma in sich trägt, der hat so ein tiefliegendes Muster in sich, dass er sehr leistungsorientiert sein muss, dass er extrem pflichtbewusst sein muss, aber trotzdem sehr verletzlich ist, sehr unsicher ist und sich anpasst und das kann bis zum Selbstverlust gehen. Und das ist so wie ein kleines Fazit und das sollten wir uns bewusst sein, wenn jemand zu uns kommt und so spricht, dass man dann denkt, okay, was gebe ich und was gebe ich nun für eine Arznei? Und Carcinosinum ist in diesem Fall auch immer ein wahnsinnig gutes Startermittel.
Das sind ja allgemein die Nosoden. Ja.
Ja.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Claudio. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu schwätzen. Es
Danke
war, glaube
dir.
ich, wir sind gut geflossen
Ich
und ein
hoffe
paar
es, ich kann
schöne
das nicht sagen.
Anekdoten, die dabei gewesen sind. Freut mich sehr. Ich freue mich auch jetzt schon auf unser zu dritt Treffen, wenn Nadine auch dabei ist. Da werden wir dann auch ein bisschen über den Podcast reden und wie ihr euch da so entwickelt habt. Und dann können wir ein bisschen Podcast-Anekdoten austauschen. Ist vielleicht auch ganz witzig. Mal ganz ein anderes Thema. Aber ich fand es schön, warst du in dieser Miasmin-Serie dabei.
Danke dir, ja.
Und wünsche euch von meiner Seite aus alles Beste. Ganz viele
Danke.
neue Hörer, die jetzt auch über die Folge denken, ach guck mal, da gibt es noch einen Podcast. Ich habe zwar immer wieder Werbung gemacht, aber jetzt haben sie dich ja einmal gehört und denken, ach, den sympathischen Mann, den höre ich
Okay.
mir noch ein paar Mal an. Ihr
Ich
müsst einfach
hoffe
nur
es.
Schweizerdeutsch lernen dafür. Ne? Also das.
Ja, Hochdeutsch.
Genau.
Ja, also ja, die Zuhörer müssen Schweizerdeutsch sein oder wir Hochdeutsch. Aber weißt du, das möchte ich ganz perfekt. Ich möchte eigentlich perfekt sprechen können. Aber ich bin ein typischer Schweizer. Weißt du, ich kann mich nicht überwinden. Ich habe immer den Schweizer Slang dazu. Das geht nicht. Aber ich hoffe, Sie haben mich verstanden.
Na, ist perfekt. Ich
Es
habe alles verstanden.
war sehr schön, bei dir zu sein. Danke dir für die
Alles
Fragen.
Gute, Claudio.
Jo, alles Gute und bis
Tschüss.
dann. Tschüss.